herzlich willkommen bei Das. Heute mit Bettina Tietjen.
Einen wunderschönen guten Abend. Es ist uns ja immer wieder eine Ehre, wenn Menschen wie Sie sich Zeit für einen kleinen Boxenstopp in dieser Sendung nehmen, die auf der ganzen Welt gefragt sind. Heute ist es eine Starsopranistin, die nicht nur durch ihre fantastische Stimme beeindruckt, sondern auch durch ihr Temperament, ihren Humor und ihre ansteckende Lebensfreude. Golda Schulz zu Gast auf dem roten Sofa. Herzlich willkommen, Golda.
Dankeschön. Ich freue mich sehr, hier zu sein. Leider ohne gute Stimme.
Ja, wir hatten uns schon so gefreut, dass du auch hier singst, aber was ist los mit der Stimme?
Das ist wirklich, die Sangstimme ist komplett weg. Meine Stimme sagt heute, nein, danke, ich will nicht, ich kann nicht. Ich glaube, das hat zu tun mit dem Frühling. Ich sage immer zu Leuten, Frühling kommt für mich, weil in Frühlingszeit geht das immer so ein bisschen schwierig mit meinen Stimmbändern, weil die sind geschwollen, da gibt es dann so, meine Sinusen sind auch so geschwollen, das ist wirklich schrecklich.
Und was machst du dann? Ich meine, das ist ja wirklich dein Instrument. Davon lebst du ja, von deiner Stimme. Wie lange hält das dann an? Wie pflegst du jetzt?
Manchmal ein paar Tage. Einmal ist das begonnen mit Allergien und dann war 3 Wochen später mit Bronchitis. So, man muss immer so ein bisschen aufpassen. Aber ich hoffe, dass das langsam wieder gut geht. Gestern hatte ich wirklich keine Stimme und Fieber. Das ist nicht Covid, muss ich sagen, so dass alle wissen. Aber Fieber, ohne Stimme, Halsschmerz und morgen früh aufgestanden. Immer ohne wirkliche Gesangsstimme, aber langsam kommt ja meine Sprechstimme wieder.
Und Auftritte, wirst du Auftritte absagen müssen?
Ich habe dieses Jahr nur einmal schon abgesagt bei einem Auftritt und das war wirklich peinlich für mich. Ich hasse das. Ich fühle immer, wenn ich krank bin, habe ich immer das Gefühl, ich bin sehr zerbrechlich. Das ist mein Gefühl. Mhm. Und ich muss mich immer so konzentrieren auf, ich bin nicht, was ich bin oder was ich anbiete. Ich bin nur ich und das ist gut genug. So, wenn ich krank bin, heißt das nicht, dass ich nicht eine Person, die ohne Wert.
Nee, das wäre noch schöner, wenn man dann wertlos wäre. Wir müssen über Mozart reden, aber vorher muss ich dir, Golda, noch an. Wir sind übrigens beim Du, weil wir uns ja schon mal auf dem roten Sofa hier uns schon damals geduzt haben, ein Kompliment zu deinem fantastischen Outfit machen. Oh, also dieser danke. Rock, also sowas Schönes. Du hast aber auch ein Händchen dafür, besondere Kleidungsstücke zu finden.
Oh, wow, was für ein tolles Kompliment, danke.
Ja, würde ich jetzt einfach mal sagen, habe ich noch nie gesehen, so ein ausgefallen.
Das ist ein cooles Rock, was ich in New York gefunden habe bei einer sehr coolen Designerin, Patricia Votti. Und sie hat ihr eigenes Label, das heißt One Of, und sie findet immer so ausgezeichnete Stücke und dann hat sie nur ein paar Stückchen davon. So, das heißt, man hat wirklich merkwürdige, besondere Stücke, die niemand anders hat.
Siehst du, habe ich doch sofort erkannt. Und ein ABBA-T-Shirt, was ja zeigt, wie offen du bist, dass du eben durchaus nicht nur in deiner Begeisterung dich auf Klassik beschränkst.
Oh, ich liebe alle Musik, aber ABBA ist wirklich eine meiner Lieblingsbands, muss ich sagen. Ich habe schon Mamma Mia ein paar Mal geschaut. Ich kann wirklich fast jede Song mitsingen. Und ich war bei das Konzert in London letztes Jahr bei, ich weiß nicht, wie heißt der Halle, aber das ganze Konzert heißt ABBA Voyage. Ja. Und man ist so geführt, 80 Minuten, super ABBA-Musik, alt, neu, unbekannte Sachen, aber man singt so gerne mit, man tanzt. Und dann kommst du da raus und du bist wirklich glücklich.
Ja, das macht Lust darauf. Aber wir wollten ja eigentlich über Mozart sprechen, dein neues Album, Mozart. Okay. You drive me crazy. Du machst mich verrückt, Mozart. So nennst du dein Album. Mhm. Millionen Menschen vergöttern, verehren Mozart, du natürlich auch. Aber warum macht er dich gleichzeitig verrückt?
Okay, da gibt es so ein paar Geschichten dazu. Nummer eins, ich bin ein Pop-Fan. Ich liebe Popmusik. So, als Teenager habe ich immer gerne Britney Spears, Christina Aguilera zugehört. Und eine meiner Lieblingslieder von Britney Spears ist You Drive Me Crazy. Das ist eigentlich ein Liebeslied. Und das, so wenn jemand ein Millennial ist, so wie ich, so elder Millennial wie ich, dann kennst du die Britney Spears und dann hat man so ein bisschen von einem Zugang zu, was hier auf das Album passiert. Und das, aber warum Mozart mich wirklich verrückt macht, ist Nummer eins, wenn du das zuhörst, ne? Das klingt so schön und so einfach. Man hört eine kleine Nachtmusik, Twinkle, Twinkle, Little Star, zweite Symphonie, auch jede Arie, Pa, Pa, Pa von die Zauberflöte. Alles klingt so schön und kommt so wirklich wie ein Ohrwurm da rein. Aber wenn man sofort beginnt, das zu lernen als Sänger, Sängerin, merkt man, wie schwierig das eigentlich ist. Und da kommt deine Verrücktheit, weil ich will so gerne die einfach und die leichte Seite von Mozart zeigen. Aber das muss eigentlich von einer schwieriger und beängstlicher Seite kommen, wo ich mich nicht immer wohlfühle. Und du musst mit deiner Stimme ganz konsequent arbeiten und du musst wirklich genau arbeiten, wenn du die Musik lernst. Und dann Freiheit zu bekommen. Und diese Freiheit bildet dann die Chance, um Himmel zu erreichen. Und das ist, was so himmlisch ist an Mozart. Man fühlt sich wirklich im Himmel. Aber man ist immer mit Füßen am Boden, weil wir sind nur Menschen. Wir sind nicht Engeln so. So deswegen macht Mozart mich verrückt. Ich würde so gerne so himmlisch sein wie er und seine Musik, aber ich bin nur ich.
Und das ist aber schon eine ganze Menge. Da ist ja eine große Seelenverwandtschaft. Wie hast du jetzt ausgesucht? Das ist ja zusammen mit der Kammerakademie Potsdam aufgenommen, dieses Album. Wonach hast du jetzt ausgesucht, was du von Mozart da zeigen möchtest?
Was so interessant ist, Mozart hat viele Opern geschrieben. Seine erste Oper hat er geschrieben, glaube ich, mit 5. So, man hat wirklich eine riesige Kanon mitzuarbeiten. Aber was ich sehr gut fand an der Zeit, war seine Opern, die 3 Opern, die er mit Lorenzo da Ponte geschrieben hat. Così fan tutte, Don Giovanni und Le nozze di Figaro. Die sind super menschliche Geschichten. Die Geschichte geht um, wie gehen wir miteinander um? Was machen wir zueinander? Wie lieben wir einander? Welche Gewalt machen wir zueinander? Und dieser ganze Trauma in die 3 Geschichten, das spielt mit einem super, super Backtrack, so to say. Ein Soundtrack. Und das Soundtrack ist eigentlich all seine Arien für seine weibliche Figuren. Und was ich so merkwürdig finde, ist, wenn man wirklich genau schaut an die Opern, die weibliche Figuren in Mozart, die entwickelt sich so tief. Da gibt es so eine starke Entwicklung von den Frauen in seinen Opern. Das passiert nicht so ganz mit den Männern. Die haben schöne, tolle Arien zu singen, aber wirkliche, tiefe, menschliche Trauma oder Deprimierung oder echte Liebe, das findet man nicht bei seinen männlichen Figuren, finde ich. Das ist meine Meinung. Ich finde, man findet das bei seinen weiblichen Figuren. Und das ist total interessant. Und das wollte ich wirklich. Ich wollte mich wirklich da reinmischen und Leute zeigen, wie viele Seiten die verschiedenen Frauen haben.
Das wollen wir natürlich auch mal zumindest an eine Kostprobe davon bekommen. Wir gucken mal rein in die Aufnahme von Così fan tutte, das Solo von Golda Schulz zusammen mit der Kammerakademie Potsdam. Da möchte man eigentlich noch mehr hören. Man kann noch gar nicht rausgehen.
Aber das ist eine meiner Lieblingsarien von Così fan tutte. Das geht über meine Liebe, verzeih mir. Ich weiß nicht, ob ich was Gutes oder Schlechtes mache, aber ich versuche es. Aber verzeih mir, wenn ich falsch mache. Das ist in diesem Moment, finde ich, findet man das Herzkern von der ganzen Oper von Così. Und das geht um. Das heißt auch La Scuola degli Amanti, the School of Lovers. Wie sagt man das auf Deutsch?
Schule der
Liebenden. The School of Lovers.
Liebende, die Schule der Liebenden.
Die Schule der Liebenden, ist das nicht schön?
Doch, das ist sehr schön, ja.
Aber das ist wirklich ein schwieriges Stück, weil wenn man die Oper ein bisschen verstehen möchte, 2 Liebespaaren, die Männer Die versuchen zu zeigen, dass die Frauen immer treu bleiben. So, die tauschen dann Plätze und kommen zurück. Die sagen, oh, wir gehen zum Krieg, wir gehen im Krieg. Und dann kommen die verkleidet zurück.
Ah, okay.
Und versucht dann die andere der Freundin zu nehmen. Und das geht alles ein bisschen schlecht für jeder Paar, weil das ist, so ist das mit Leben. When you play with fire, you get burnt.
Wenn du Feuer spielst, verbrennst du dich.
Genau.
Daran, ne?
Und das mussten die dann lernen. Und in diesem Moment hat die Fiordiligi hat die ganze Zeit gesagt, nein, ich will nicht, ich will dich nicht haben, ich muss treu bleiben, ich will treu bleiben, weil ich glaube daran, treue, wahre Liebe ist so. Mhm. Und in diesem Moment kommt die große Zerbrechung und sie kommt auf die andere Seite und sagt, okay, ich versuche mit jemand anders. Ah. Und das ist wirklich schwierig, um zu sehen, wie sie durch diese Krise geht. Aber diese Krise ist eine der schönsten Arien, was geschrieben ist.
Ja, also man braucht überhaupt nicht das zu hören, nur dich drüber sprechen. Das reicht schon, dann ist man schon so begeistert. Und Mozart, ich meine, er hat ja dann offensichtlich die Frauen mit einem ganz besonderen Blick gesehen. Wie war er denn, als man liest ja viel, man hat jetzt unendlich viel schon Informationen über Mozart bekommen, aber wie stellst du ihn dir vor als Mann? Also wäre er ein guter Partner gewesen, ein guter Liebhaber? Was glaubst du? Na, ich meine jetzt einfach, er war ja sehr klein, er war so gar nicht so gut ausgesehen haben, er war schwierig. Was ist deine Vorstellung von ihm?
Er hatte wirklich viele, viele Freunde. Eine seiner besten Freundinnen war auch eine Sopranistin. Seine Frau war Sängerin, ihre Schwester auch Sängerin. So, er war viel unterwegs mit Frauen. Und ich glaube, dadurch hatte er die Chance, wirklich genau zu schauen, wie wir miteinander umgehen. Und ich hatte wirklich das Gefühl, er wirklich bei Frauen so gesessen und sagt, oh, das klingt interessant, ich schreibe das kurz an. Lorenzo, schreibt dir diese Geschichte, weil das ist total interessant. Ich habe diese Kellnerin gesehen und die hat so geredet über all die Leute hier im Restaurant. Schreibt was und da kommt der Spinner raus. Ich glaube, er hat wirklich viel gesehen, viel mehr als Leute eigentlich denken. Und wenn du wirklich die Figuren nur mit Text und Musik anguckst, bekommst du nicht nur dreidimensionelle Frauen. Ich habe wirklich das Gefühl, die haben vier Dimensionen. Da gibt es diese Dimensionen von Himmel. Und das kommt von seiner Musik. Das ist dieser Streben nach oben, was er so gerne hat. Er wollte, dass wir wirklich immer versuchen, besser zu sein. Und das ist total menschlich, oder? Wir alle versuchen besser. Wir alle wollen das. Nicht nur für eine andere Person, aber für uns jeder. Wir möchten das für uns selbst. Und es diese, wie sagt man, das Tension.
Spannung.
Dieser Spannung, danke schon. Diese Spannung zwischen was ich will gegen was jemand anders will. Diese Spannung hat er so schön geschrieben. Und von dieser Spannung kommt dann dieser dritte Moment von Himmlischkeit. Und da... Magic.
Also man möchte das ganz unbedingt hören. Mozart, You Drive Me Crazy, kann ich an dieser Stelle nur noch mal sagen. Der Gesang steht natürlich bei jeder Operninszenierung im Vordergrund, aber zu einer gelungenen Aufführung gehört auch, dass alle Gewerke ineinander greifen, zum Beispiel die Kostümabteilung. Ein Blick hinter die Kulissen der Hamburgischen Staatsoper von Dorothea Foscherau.
Nicht nur auf, auch hinter der Bühne erklingt ein ganz besonderer Rhythmus. Das Geräusch, bei dem aus Fantasie Wirklichkeit wird. Sie nähen Kostüme in der Hamburger Staatsoper. Für die große Bühne, das Ensemble, für die großen Stars. Jedes Kostüm wichtig für das Gelingen des gesamten Bühnenwerks.
Sie geben Auskunft über die Soziologie einer Figur, die Psychologie einer Figur, die Herkunft, den Kontext, den historischen Kontext. Und da hat man ganz wesentlichen Einfluss darauf, wie sich die Figur innerhalb des Stückes definiert.
Weil viele Werke fest im Repertoire sind, wird nicht nur neu geschneidert, sondern auch viel umgearbeitet. Dieses Kleid ist schon 20 Jahre alt, wurde 20 Sängerinnen immer wieder auf den jeweiligen Leib geschneidert.
Es ist wahnsinnig aufwendig, ein Kostüm herzustellen. Und natürlich werfen wir das nicht einfach weg. Es gibt unfassbare Teuerungswellen in den Rohstoffen, in Seide, in Baumwolle. Knöpfe sind Rarität geworden. Also wir recyceln, weil wir es auch müssen. Und wir tun es aber auch aus Überzeugung. Die Dinge, die im Fundus schlummern, wieder zusammenzusetzen zu was Neuem, macht einfach auch Freude.
Freude machen auch die Tricks, die in den vielen Kostümen stecken. Dieses Kleid soll in nur 3 Handgriffen auf der Bühne ausgezogen werden. Klappt. Immer geht es außerdem um Bewegungsfreiheit und darum, dass den Sängerinnen und Sängern nicht zu heiß wird.
Sie müssen sich wohlfühlen. Sie dürfen nicht ans Kostüm denken, wenn sie ihre Hochleistung erbringen. Das ist eigentlich das Wichtigste. Und das ist schwierig genug, weil ein Kostümbildner oder ein Regisseur möchte manchmal auch, dass jemand eingeengt aussieht.
Diese Kostüme sollen aussehen wie Panzer von Käfern. Hart und unbeweglich. Innen aber haben sie ein elastisches Futter. Auf 8 Etagen werden in der Hamburger Staatsoper Kostüme angefertigt, umgenäht, gereinigt und verziert. Hier dreht sich alles um Farbe und Formen. Spezielle Muster, Ornamente, Basteleien.
Hier war der Auftrag für die Zauberflöte, die Königin der Nacht, eine Mondlandschaft auf den Stoff zu zaubern. Da war viel Experimentierarbeit gefragt. Und am Ende sind es kleine Plastikringe geworden, die unter Hitze so ein bisschen aufplustern. Und so entsteht dann eine Kraterlandschaft.
Neben Kleidern gehören auch Hüte, Schuhe und Schmuck zur Ausstattung. Und sogar Waffen. Natürlich alles Attrappen, aber echt müssen sie schon aussehen.
Da ist halt ein bisschen Blut drin, wenn man drauf drückt. Das ist eine ganz normale Spielzeugwaffe. Dann gibt es hier so einen kleinen Schlauch. Da kann man nachher dieses Gummibärchen einfach so einstecken. Wenn man jetzt drauf drückt, also dann kommt es hier raus. Das sind dann so Aufgaben, die machen dann auch Spaß, weil man einfach ein bisschen fummeln, friemeln kann.
Friemeln für ein perfektes Endergebnis. Das tun sie alle. Jedes Kostüm ein Unikat, das Sängerinnen und Sänger verwandelt in aufregende Gestalten.
Così fan tutte.
Ja. Oh, da sind wir schon wieder. Wir waren gerade fasziniert, diese das beobachtet bitte. Ich wollte eigentlich mal dich noch fragen, wie oft du schon sterben musstest auf der Bühne. Das kommt doch andauernd vor, ne, in der Oper.
Nicht bei mir eigentlich. Ich habe so viel Mozart gesungen zur Zeit. Ich sterbe nicht so oft, aber bei Puccini ganz bestimmt muss man sterben. Wenn man Verdi singt, muss man sterben. Ich glaube, in meiner Karriere bin ich nur 2-mal gestorben.
Oh, das geht ja. Das ist ja überschaubar.
Nur in Turandot und Dialogen die Karmeliten.
Ja, wir haben gerade ja so die Kostüme bestaunt. Du sagst ja, das ist auch ein ganz großes Faible von dir. Nicht nur privat, sondern auch in deinem Beruf. Also wie kannst du da Einfluss drauf nehmen auf so ein Kostüm?
Ich liebe die Kostümabteilung, weil da kann man wirklich mitarbeiten. Wenn ich normalerweise zu einem Opernhaus komme, komme ich manchmal zu Wiederaufnahmen und da existiert eine Produktion schon. Das heißt, wir haben weniger Zeit zu proben eigentlich. Man hat manchmal 3 Tage und dann das einzige Möglichkeit, wo du wirklich kreativ arbeiten kannst, ist eigentlich mit Kostüm. Du kannst sagen, oh, ich würde so gerne andere Ohrringe oder darf ich einen Ring oder kann ich eine Jacke anziehen statt dieser Hemd? Und da kann man dann so ein bisschen spielen, um deine Figur echt zu machen und wirklich auf der Bühne zu stellen. So, ich finde es total schön. Ich liebe das. Ich spiele wie ein Kind. An der Met haben die mich gelernt, dass als Künstlerin und Sängerin ist das wichtig, dass ich auch dazu was sagte. Wenn ich mich nicht wohlfühle auf der Bühne, dann macht das mein Job nicht einfach. Weil unser Job ist, da zu stehen und wirklich offen Herz auf der Bühne zu sein. Und wenn du dich nicht wohlfühlst in Kleidung, dann bist du immer so ein bisschen unsicher. Und dann singst du nicht gut. So, ich bin sehr dankbar. An der Met habe ich das gelernt.
In wie vielen Sprachen singst du und wie unterscheidet sich das, wenn du jetzt in Englisch oder Deutsch singst?
Oh, das unterscheidet sich ganz, ganz viel eigentlich. In Englisch finde ich manchmal schwieriger zu singen, weil ich muss mich ein bisschen mehr konzentrieren. Weil Englisch ist eine meiner Muttersprachen. So, da rede ich eigentlich nicht so schön. Und deswegen finde ich es schwieriger, schön zu klingen, als ich singe. Bei Deutsch und Italienisch und Französisch ist das total anders, weil ich habe keinen Eingriff eigentlich als in der Sprache. So, ich muss einfach nur klar denken über Konsonanten, Vokal, wo geht das, wie hoch, wo, Position von Zunge, bla bla bla. Und dann kann ich mich dann so einsetzen und dann habe ich ein Ticket durchzugehen. Und
dann klingt das schöner, sauberer, meinst du? Oder
ja, finde ich. Ja, ich finde, ich singe viel sauberer auf Deutsch als in Englisch. Aber mein Deutsch ist total blablabla.
Das ist ja interessant. Das ist ja wie
aber viele sagten auch, dass da verschiedene Sprachen passen zu verschiedenen Stimmen. Und ich habe in der Zeit gefunden, ich finde, Französisch passt sehr gut zu meiner Stimme. So, vielleicht kommt mir französische Repertoire in meine Tasche.
Ja, und du hast auch mal gesagt, Russisch und Tschechisch würde dich auch reizen als Gesangssprache.
Total, ich liebe Russisch als eine Sprache. Ich würde so gerne Jewgeni Onegin singen, Tatjana. Die Arie, der Briefarie ist eine der besten Szenen, was ich in meinem Leben zugehört habe. Und dann gibt es auch Schlaues Füchslein in Tschechisch oder Rusalka, Katja Kobanova, da gibt es so viele schöne Opern geschrieben. So, ich würde gerne alles singen, aber ich weiß, ich kann auch nicht alles singen.
Du hast ja noch viel Zeit, da ist ja noch viel, viel Platz. Weil du ja international unterwegs bist, du hast die Met auch schon erwähnt. Was ist der Unterschied, wenn du jetzt vor einem amerikanischen Publikum zum Beispiel auftrittst oder vor einem deutschen?
Ich finde, bei einem amerikanischen Publikum, die klatschen sehr gerne, die applaudieren sofort nach einer Arie, brava, bravo, ja. Die sind wirklich dabei. Wenn man von so ein Haus kommt und du kommst in Deutschland oder Österreich, die applaudieren ungern während des Stücks. Aber am Ende, der Endapplaus, dann bekommt man wirklich, oh, ihr habt's gemerkt. Danke schön. Danke für die. Danke. Ich dachte mir, da war niemand im Haus.
Aber man weiß ja immer nicht, also ich bin jetzt wirklich keine routinierte Operngängerin, aber auch bei Konzerten, bei klassischen, man ist ja manchmal unsicher und will nicht stören und denkt, das ist jetzt falsch, wenn ich jetzt meine Begeisterung zeige.
Absolut. Aber ich bin eine der Leute, die sagen, wenn du berührt bist, zeig das. Was machen wir? Wir könnten einfach stoppen und warten, dass das vorbei ist und dann gehen wir weiter. Aber mitzuteilen, dass jemand berührt ist oder wow zu sagen, das war interessant. Ich war im Konzert in Dallas und beim Konzerten sieht man viel besser das Publikum als im Opern, weil es besser beleuchtet. Und da saß vier Leute, zwei Pärchen und man hat sofort gewusst, das war das erste Mal im Konzertsaal. Und die haben immer gedacht, niemand klatscht, okay. Nein, niemand klatscht, okay. Und am Ende des Stücks, als alle das Publikum geklatscht, dann waren sie, okay, aber warum hat niemand geklatscht vorher? Die waren so enttäuscht, aber ich habe so gelacht, weil das Energie habe ich sofort gespürt und ich habe das einfach genommen für mich und gesagt, okay, die sind dabei, ich singe für denen, weil ich will, dass die auch wissen, sei willkommen. Das ist wirklich, ich finde, jeder Publikum ist anders, aber ich bin total glücklich in jedem Haus, eigentlich.
Schön, das ist schön. Das macht ja noch mehr Lust, in deine Konzerte zu gehen, wenn man weiß, du freust dich über jeden. Ein interessantes Thema, über das ich mit dir auch gerne sprechen möchte, sind Klischees, Vorurteile in der Oper international, gerade was auch Schwarz und Weiß angeht, was Hautfarbe angeht. Die Frage ist, wie weiß ist denn eigentlich der deutsche Klassikbetrieb? Lennart Herberholt hat mal nachgefragt beim Intendanten der Elbphilharmonie und bei Kira Thurman, einer Historikerin aus den USA, die die Geschichte schwarzer Musikerinnen in Deutschland erforscht hat.
Bayreuther Festspiele 1961. Business as usual? Nicht ganz. Zum ersten Mal steht eine schwarze Sängerin auf der Bühne von Bayreuth. 20 Jahre nachdem Hitler zum letzten Mal zu Gast gewesen war, singt die Afroamerikanerin Grace Bunbury die Venus im Tannhäuser, der Beginn einer Weltkarriere.
Es gab 1961 Leute, die schrieben Briefe ans Festspielhaus. Wagner würde sich im Grab umdrehen, wenn er wüsste, dass eine Schwarze seine Oper singt. Andere waren begeistert. Das sei genau, was Deutschland brauche, um die Vergangenheit hinter sich zu lassen.
Die Historikerin Kira Thurman hat erforscht, wie schwarze Musikerinnen aus den USA schon seit dem 19. Jahrhundert nach Deutschland und Österreich kamen. Wegen des Rassismus im eigenen Land, aber natürlich auch, um dort zu singen, wo Bach, Beethoven und Brahms komponiert hatten.
Wenn sie sangen oder Klavier spielten, zeigten sie, jeder und jede kann Deutsch klingen. Deutsch sein war nichts Biologisches, sondern etwas, was man lernen konnte. Und die Reaktionen des Publikums waren faszinierend.
Ein Beispiel: die gefeierte Altistin Marian Anderson, die in den 1930ern bei den Salzburger Festspielen sang.
Manche sagten, ihre Stimme klinge afrikanisch, dunkel, rauchig wie ihre Hautfarbe. Das Komplizierte daran ist, einige verstanden das als Lob. Aber darum ging es ihr und ihren Kolleginnen nicht. Sie wollten nicht als Ausnahmen gesehen werden,
sondern als Teil der Klassikwelt. Wie divers ist der Betrieb heute? Frage an den Intendanten der Elbphilharmonie.
Der deutsche Klassikbetrieb ist natürlich sehr weiß, auf der Bühne wie vor der Bühne. Trotzdem, glaube ich, hat sich da viel getan in den letzten Jahren.
Zwei Beispiele. Das Schinnike Orchestra aus London, demnächst beim Schleswig-Holstein Musikfestival mit einem Werk eines Komponisten aus Nigeria. Und der Cellist Sheku Kane Mason, der gerade die Konzertbühnen der Welt erobert. Alles gut also?
Viele andere Institutionen, auch Orchester, leiden sowieso unter Publikumsschwund oder unter Überalterung des Publikums und die glauben, dem begegnen zu müssen, dass sie besonders, sag ich mal, althergebracht und klassisch programmieren.
Brahms, Bach, Beethoven und Co. bleiben die Platzhirsche.
Es werden immer die gleichen 20, 30 gespielt. Es gibt aber so viele andere tolle, die nicht gespielt werden. Bevor wir über schwarze Komponisten sprechen oder welche mit einem anderen Background, Komponistinnen, wo sind sie? Wie viele gibt es? Es gibt nämlich ganz schön viele. Warum werden die nie aufgeführt?
Es gibt noch sehr viel zu entdecken jenseits der klassischen Klassik.
Auch ein weites Feld. Wie sind deine Erfahrungen, Golda? Wie divers ist das Opernbusiness deiner Erfahrung nach in Deutschland und in anderen Ländern?
Ich finde, das ist noch nicht so ganz divers wie auf der Bühne, ist nicht so ganz divers wie auf der Straße, soll man sagen. Es dauert. Change takes time. Wenn ein Publikum das nicht will, ist das schwierig manchmal für das Intendanz Änderungen reinzubringen. Das verstehe ich auch. Aber was so interessant ist, was ich in Deutschland gelernt habe, da gibt es auch der soziale Aufgabe, um so Meinungen zu ändern. Und auch Education ist ein Teil davon und Leute zu zeigen, so könnte sein. Wir müssen das auch ein bisschen versuchen von unserer Seite. So ist das. Da gibt es noch viel Raum, Spielraum.
Man kann auch sagen, ja, es gibt viel Luft nach oben, ganz viel Luft nach oben. Und je früher man anfängt, deswegen sagst du auch, Erziehung ist so wichtig, ne? Auch in dieser Hinsicht natürlich, je früher man anfängt, Menschen das zu erklären, wie vielfältig die Welt ist, desto toleranter werden sie natürlich auch dann als Erwachsene. Du bist ja aufgewachsen in Südafrika, in Bophuthatswana, habe ich jetzt richtig gesagt. Bevor wir uns einen kleinen Beitrag darüber angucken, nochmal kurz, um sich bewusst zu machen, du hast keine Apartheid erlebt als Kind, obwohl es ein Homeland war. Wie ist das
ich war in Kapstadt geboren in der 80er, 83. So, das war wirklich einer der höchsten Punkte von Apartheid und das war wirklich die gewaltigste Zeiten. Der Dekade von der 80er war super gewaltig in Südafrika. Viele Bombings und da gab es viel los. Ich bin dann geboren, aber ich war in Kapstadt geboren. Und in Kapstadt hatte Leute mit brauner Hautfarbe, die hatten viel mehr Rechte als Schwarz hautfarbige Leute. Und deswegen war das wirklich ganz unterschiedlich, was ich erlebt habe, zum Beispiel zu jemand anders. Und dann hat mein Vater einen Job bekommen in Bobotswana an der Universität. Wir sind dort umgezogen und in Bob, an der Grenze von Botswana, hatte ich dann wirklich eine schöne Kindheit. Ja, wir haben von Apartheid gelernt, aber wir waren Kinder, so viel haben wir auch nicht gelernt. Aber meine erste Freundin, die ich in der Schule gemacht habe, war ein weißes Mädel aus England. Sie ist meine beste Freundin, seit wir 7 waren. Und ist noch in meinem Leben. Das war wirklich, das ist schwierig zu erklären, weil ich hatte eine schöne Kindheit, aber da gab es auch schlechte Sachen, die uns auch passiert sind. Mhm. Ende Apartheid, bevor die große Wahl in 1994, sind der AWB zu unserer Stadt gekommen mit Waffen und semiautomatische Waffen und Leute auf der Straße geschossen. Und wir mussten zu Hause bleiben 10 Tage. Wir waren under siege. Das habe ich auch erlebt als Kind. Mhm. So.
Also es hat viele Facetten. Also einerseits Vielfalt, Toleranz und auch ein Freiheitsgefühl. Mhm. Du konntest ja auch deine Ausbildung machen. Andererseits aber gab es natürlich auch die Repressalien, die andere Menschen auch erlebt haben in den Homelands. Bobotswana. Was unterschied das Leben da von anderen Homelands? Ariane Peters wirft mal kurz einen Blick auf die Vergangenheit der Heimat von Golda Schulz.
Die Republik Bobotswana im nördlichen und zentralen Südafrika, gegründet 1977, umgangssprachlich Bob. Und eine Besonderheit auf der Landkarte, denn Bob besteht aus 7 isolierten Gebieten mit zeitweise 1,7 Millionen Einwohnern, sogenannte Homelands. So werden während der Apartheid in Südafrika Gebiete genannt, in denen hauptsächlich Schwarze leben oder leben müssen. Die sogenannte Homeland-Politik soll die weiße Alleinherrschaft sichern. Mit der Zwangsumsiedlung werden viele Schwarze plötzlich zu rechtlosen Ausländern in ihrer Heimat Südafrika.
Die Regierung kann machen, was sie will, aber wir wollen kein Homeland. Sie wollen uns wie Müll in dem Homeland abladen. Aber das wollen wir nicht. Das ist doch alles Südafrika.
Dank des Reichtums an Bodenschätzen ist Bobotswana wohlhabender als andere Gebiete. Formell wird die Republik 1977 als unabhängig erklärt, mit eigenem Grenzübergang. Wirtschaftlich und politisch war sie aber stets abhängig von der südafrikanischen Regierung. Bis 1994. Es kommt zu Unruhen. Nach massiven Protesten und mit der Wahl Nelson Mandelas als ersten schwarzen Präsidenten Südafrikas werden alle Homelands wieder aufgelöst, auch Bobotswana.
Wirklich ganz, ganz kurzer Abriss. Nelson Mandela, ja auch für dich eine wichtige Figur. Du hast ihn zumindest gesehen. Ne?
Ja, als er Präsidenten geworden ist, für seinen Geburtstag hat er eine riesige Tournee gemacht, die ganze Südafrika herum. Er ist in fast jeder Hauptstadt gegangen und sind wir alle auf die Straße, auf der Seite von der Straße gestanden und da kam dann diese riesige Motorcade und er ist von seinem Limo raus da oben gestanden und hat alle so angeguckt und das war wirklich Madiba. Wir waren alle sehr glücklich, alle die Kinder, alle die unsere Eltern, Leute haben geweint. Ich erinnere mich daran. Ne? Ja. Am Samstag war Freedom Day in Südafrika. Samstag ist Südafrika 30 Jahre alt geworden, unsere Demokratie. Und ich habe mich daran wieder erinnert, wie glücklich wir alle waren eigentlich. Diese Chance für Freiheit zu bekommen.
Ja, wenn man sich deinen Werdegang anguckt, Golda, das Musikalische, also jedenfalls der Beruf der Opernsängerin, gab es ja in deiner Familie. Dein Vater war Mathematikprofessor. Ja. Das hätte ja auch eine ganz andere Richtung sich entwickeln können. Du wolltest ja Journalistin werden.
Stimmt.
Was war dann der Schlüsselmoment, dass du gesagt hast, nee, ich muss singen?
Das war so interessant. Das kam ein Tag, ich hatte Bücher über Journalismus und Bücher über Musik, CDs, Rechercheprojekte für eine Klasse und ich wollte nur Opern-CDs zuhören und ich hatte nur Fragen über alle die Musik, was ich zugehört habe. außer Noam Chomsky oder the Purpose of Whiteness oder alle die Bücher, was ich gelesen habe, ja. The Fourth Estate, das wollte ich gar nicht. Ich wollte nichts davon wissen. Ich wollte nur wissen, warum fühle ich mich so gezogen, hier diese Geschichte zuzuhören, diese Geschichte zu verstehen? Warum finde ich mich so gelockt zu Mozart? Er war wirklich der erste Komponist, den ich wirklich kennengelernt habe. Und ich sage immer zu Leuten, ich habe ihn kennengelernt durch seine Musik. Nicht durch, was ich über sein Leben gelesen habe, aber wirklich, was er hier für uns gelassen hat. Und das hat mich fasziniert. Und seitdem, seit 19 Jahren alt, bin ich total fasziniert und verrückt nach Mozart.
Auf jeden Fall wieder beim Crazy, ne?
Genau.
Crazy. Und dann hattest du so ein wahnsinniges Lampenfieber. Stimmt es, dass du häufiger einfach mal umgekippt bist, wenn alles auftritt?
Oh ja, die ersten 6 Monate vom Singen. Jedes Mal. Kommst am Boden.
Also auf der Bühne umgekippt?
Auf der Bühne.
Du meine Güte. Und dann?
Und eine Professorin ist zu mir gekommen und sagte, ja, leider hast du zu viel Talent. Du musst einfach durchhalten. Und ich musste. Und bei jedem Auftritt ist dann ein oder zwei Freundinnen von mir neben mir gestanden und hat nur gewartet, auf welche Seite ich dann umkippe, um mich zu fangen, runterzulegen zur Seite. Und dann danach, nach 6 Monaten, hatten wir dann so einen offenen Tag der Musikschule. Und ich musste dann nicht vor 30 Studenten und Professoren singen. Ich musste vor Hunderte von Leuten, unbekannte, fremde Leute singen. Und ich stand am Klavier und wollte beginnen. Und normalerweise sagt man dann, hallo, mein Name ist Golda Schulz, ich möchte gerne bla 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 singen. Super einfach. Ich konnte nichts. Nichts wollte rauskommen. Und ich habe sofort gespürt, alles wird dunkel. Blut geht weg von meinem Kopf. Ich weiß nicht, wohin es geht, aber ich habe kein Blut mehr im Körper. Und ich habe das Publikum angeschaut und sofort dachte ich mir, und das Erste, was rausgekommen ist, hallo, liebe Leute, mein Name ist Golda Schulz und ihr macht mich total nervös. Und das ist, was passiert ist. Alle haben gelacht, weil niemand konnte konnte vorstellen, dass jemand vor Leute steht und sagt, ich bin hier nervös, ich habe Lampenfieber. Und sofort, als die Leute gelacht haben, war ich okay.
Ah, okay, das hat dich dann befreit.
Das hat mich befreit, weil ich dachte mir, da war die Angst weg, dass die Leute dass ich ausgelacht bin, von der Bühne weggelacht bin. Die haben sofort gelacht und nichts ist passiert. Die haben gelacht und ich bin okay, ich bin nicht gestorben. Okay, das Schlimmste ist passiert.
Leider haben wir nicht mehr viel Zeit, aber ganz kurz noch, wenn du heute dann auf diesen riesigen Bühnen, in diesen fantastischen Häusern, spürst du noch Lampenfieber?
Nein, ich fühle mich so voller Energie. Diese Adrenalin ist jetzt Energie. Ich will gerne meine Arbeit machen.
Und das hat sich auch in dieser Sendung absolut übertragen, das Adrenalin. Ich drücke die Daumen für die Stimme, dass es ganz schnell wieder in Ordnung kommt. Es war so schön, dich hier zu haben, Golda. Jederzeit wieder. Morgen haben wir auch einen tollen Gast, Professor Dr. Daniela Münkel. Die leitet das Bundesarchiv Forschung für die Stasi-Unterlagen. So, danke fürs Zuschauen. Jetzt kommt Ihr Ladesprogramm. Schönen Abend noch. Bis morgen.